das lässt sich hier schon ahnen, wenn man da vorne hinschaut. Ich würde gerne noch mit dem Gebet starten und danke dir, Vater, für deine Botschaft. Danke dir, dass du selbst der bist, der uns gesucht hat, uns gefunden hat, uns nachgegangen ist und dass dir auch dieser Abend gehört. Und das bitte ich dich, dass du hineinredest, dass durch das Ganze heute Abend durch etwas von dir in unseren Herzen neu oder wieder neu aufgeht. Danke für deine wunderbare, deine frohe Botschaft. Amen. Woran denkt ihr, wenn ihr hört, na 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 na? Ha, sie singen gleich schon mit? Gut, bei der Überschrift von dem Abend, woran denkt ihr? Hochzeit. Denkt jemand an was anderes außer Hochzeit? Freude, schön. Ich hätte noch erwartet, dass irgendjemand sagt, Richard Wagner. Weil das ist ein Stück, das kommt aus der Oper Lohengrin, dritter Aufzug, erste Szene, treulich geführt, wurde 1850 Uhr aufgeführt. Das heißt, um 1820 hätte niemand bei dieser Melodie an Hochzeit gedacht. Für euch, obwohl das Wort nicht vorkommt, ist klar, diese Melodie ist Hochzeit. Logisch. Wobei natürlich das typischerweise falsch ist. Typischerweise wird sie bei der Hochzeit beim Einzug in den Gottesdienst gespielt. Das passt nun gar nicht, weil bei der Oper Lohengrin geht es nach der Hochzeit ins Ehegemach. Da begleitet das Lied, also frühestens als Abschlusslied vom Hochzeitsgottesdienst, wenn jemand das mal einsetzen möchte. Aber egal. Woran denkt ihr, wenn ihr eine Frau ganz in einem weißen Kleid seht? Hochzeit. Warum eigentlich? Das erste Mal wurde ein weißes Hochzeitskleid Anfang des 16. Jahrhunderts im Hochadel getragen. Zu Luthers Zeiten hätte man bei weißem Kleid vielleicht an verrückt gedacht oder an Krankenhaus oder an, keine Ahnung, man trug es einfach nicht. Zu Jesu Zeiten weißes Kleid, das wäre viel zu schnell dreckig geworden. Weißes Kleid ist auch so etwas. Mir gefallen diese beiden Beispiele, weil sie etwas zeigen. Sie zeigen, dass es neben Worten auch Symbole gibt. Melodie oder das weiße Kleid, die wir, weil wir im 21. Jahrhundert in Deutschland leben, automatisch mit Hochzeit verbinden. Aber das Beispiel treulich geführt von Richard Wagner eben zeigt, vor 150 Jahren hätte niemand diese Melodie mit Hochzeit in Verbindung gebracht. Hätte man Jesus vorsingen können? Na gut, der hätte es vielleicht gewusst, weil er schon wusste, dass Wagner kommt. Aber wer anders zu seiner Zeit, hätte nicht geschaltet. Diese Erkenntnis, wir denken an Hochzeit bei Sachen, die als solche gar nicht eindeutig sind, die aber für uns eindeutig sind in unserer Kultur. Diese Erkenntnis geht auch in die andere Richtung. Auch eine Hochzeit in der Zeit Jesu war ganz typisch geprägt. Und deswegen gab es da genau solche Indikatoren, wo die Ohren groß wurden und den Leuten klar war, jetzt geht's um Hochzeit. Beispiel, wenn Jesus sagt, nur der Vater weiß wann. Ja klar, Hochzeit. Wie? Im jüdischen Kontext, natürlich. Wenn Jesus sagt, ich gehe eine Wohnung bereiten. Hochzeit. Wenn Jesus sagt, ich sende euch den Tröster, den Paraklet. Hochzeit. So gibt es in Jesu Worten und im Neuen Testament eine ganze Menge an Hinweisen drauf, die für jüdische Ohren der Antike klar waren, die wir heute aber nicht mehr hören, weil wir eben aus einer anderen Kultur kommen. Und das ist so der Versuch des heutigen Abends, euch ein bisschen damit hineinzunehmen, was war damals jüdische Hochzeit und was steckt in Jesu Botschaft über ihn als Bräutigam alles noch drin, was so vordergründig nicht direkt auffällt. Ich bin mit dem Thema jetzt schon einige Jahre unterwegs, ich liebe das Thema und irgendwann hat mir jemand dann mal so ein kleines Kärtchen zukommen lassen, Jesus der Bräutigam, so lauter so farbige Kleider und hinten drauf einfach ein netter Text. Er war nicht verheiratet, aber er sprach oft von seiner bevorstehenden Hochzeit. Die Braut braucht eben immer etwas länger. Jesus, der Bräutigam, erwartet immer noch, dass seine Braut endlich fertig ist. Heute Abend diesen Liebesbund Gottes nachspüren und ich will anfangen mit einem Blick auf das Alte Testament, Jesus als Bräutigam, eine jüdische Hochzeit Und das fängt eigentlich nicht bei Jesus an, sondern schon weit davor. Wir haben es schon in der Schöpfung, dass Gott diesen Menschen als sein Gegenüber schafft. Sagt, ich möchte gern dich als mein Gegenüber. Wir haben dann von Anfang an, wir haben von Noah über Abraham, später Mose, später David, viele kleine dazwischen, immer wieder diesen Bundesschluss Gottes, dass Gott mit einzelnen Menschen oder dem Volk sagt, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Und dieser Bund, genau, Gott schließt immer wieder einen Bund mit seinem Volk, und dieser Bund, den hat einer meiner Lehrer näher bezeichnet, und hat gesagt, bei den Bundesschlüssen Gottes geht es immer um zwei Seiten. Und er sagte, es geht um Gottes Erwählendes und um Gottes verpflichtendes Handeln. Dieser Wahrheit war ihm so wichtig, er hat eine Theologie des Alten Testaments geschrieben über zwei Bände, also der Versuch einer Zusammenfassung, was sind die wichtigen Aussagen im Alten Testament. Und der Untertitel ist Gottes erwählendes und verpflichtendes Handeln. Gottes erwählendes Handeln sagt, ich will dich. Und da heraus folgt dann auch eine Verpflichtung, aber immer in der Reihenfolge. Weil Gott uns erwählt hat, sind wir aufgerufen, jetzt auch entsprechend zu leben. Merkt ihr auch, wenn ihr im dritten Buch Mose, dem Heiligkeitsgesetz, nachlegt, da taucht es immer wieder direkt auf. Weil ich Gott, der Herr, heilig bin, deshalb sollt auch ihr. Es geht nie um eine Vorleistung von uns, sondern umgekehrt. Immer weil Gott sein Ja schon längst gesprochen hat und sagt, ich will dich. Deswegen folgt dann, dass er sagt, und ich möchte, dass du auch zu mir passt, dass du jetzt auch Ja sagst, dass du jetzt auch antwortest auf meinen Ruf, auf meinen Bund. Wir finden es im Alten Testament an ganz vielen Stellen. Wir finden es in dem, zum Beispiel im Hohelied. Das ganze Buch Hohelied steht ja in der Bibel, weil es zwei Seiten hat. Das ist zum einen ein Liebeslied auf die menschliche Ehe. Wunderschön, lohnt sich zu lesen. Und es ist gleichzeitig ein Lied, was schon damals verstanden wurde, auf die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen. Auch da ganz eng in Liebessprache der Bund ausgedrückt. Wir finden dann in Ezechiel einen Text, das ist der einzige alttestamentliche Text, den ich jetzt mal länger lese, im Propheten Ezechiel oder Ezechiel einen Text im Kapitel 16, und den lese ich euch jetzt einfach mal vor. Gott spricht über das Volk Israel. Nach deiner Geburt wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben, niemand dich gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Noch am Tag deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil jeder nur Verachtung für dich übrig hatte. Ich kam an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Da sagte ich zu dir, du sollst am Leben bleiben und heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Du blühtest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Deine Brüste wuchsen, dein Haar war voll und schön, aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du meine Frau sein solltest. Ich, der Herr, schwor dir Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Ich badete dich, wusch dir das Blut ab und salbte dich mit duftenden Ölen. Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid und Sandalen aus bestem Leder an. Du bekamst von mir ein Stirnband aus feinem Leinen und einen seidenen Umhang. Ich gab dir wertvollen Schmuck, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Ring. Ich gab dir Ohrringe und setzte dir eine prachtvolle Krone auf. Du warst geschmückt mit Silber und Gold. Du kleidetest dich in Leinen, Seide und bunt gewebten Stoffe. Die feinsten Speisen bekamst du, Brot gebacken aus bestem Mehl, Honig und Öl. So wurdest du wunderschön und würdig, eine Königin zu sein. Bei allen Völkern erzählte man sich von deiner Schönheit. Sie war makellos und vollkommen. Durch den Schmuck, den ich, der Herr, dir geschenkt hatte. Nun ist es zunächst mal ein Text für Israel, aber wie so viele Texte dürfen wir das auch auf uns beziehen. Dürfen es für uns selbst hören. Dürfen hören, wie Gott wirbt um uns. Wie Gott unsere Situation sieht und wie er sich nicht erschrecken lässt von irgendetwas. Weil der erste Teil von dem Bild ist ja schon mal erschreckend. Also das kleine Kind, das direkt nach der Geburt Nabelschnur irgendwie halt durchtrennt, aber ansonsten noch blutverschmiert weggeschmissen. Und Gott spricht da hinein sein, du sollst leben. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns direkt nach der Geburt nackt und blutend auf dem Feld geschmissen wurde. Aber auch bei uns gibt es Verletzungen, die wir mitbringen. Teile von unserer Geschichte, wo ja, es vielleicht sich ähnlich anfühlt. Und da hinein sagt Gott sein, du sollst leben, egal was mit dir passiert ist. Es lohnt sich, den Text da einfach für euch nochmal zu lesen, Ezechiel 16, und dann das zu lesen, wie Gott Israel schön liebt und wie er das dir heute sagt. Ich will dich schön lieben. Ich, sagt Gott, ich habe dich gebadet, ich habe das abgewaschen, ich habe das Blut abgewaschen, ich habe die Wunden verbunden, ich habe dafür gesorgt, dass du heil wirst, ich habe dich gekleidet, ich habe dich geschmückt, bis du wunderschön warst. Komme ich nochmal drauf. Es kommt dann im Propheten Ezechiel ein großer Teil über die Treulosigkeit dieser Braut. Die Braut, die sich dann abwendet und anderen Männern zuwendet und alles Mögliche. Das lese ich nicht vor. Das Spannende ist dann fast am Ende, Vers 60, da heißt es nach der ganzen Treulosigkeit, wieder Gott redet, ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir in deiner Jugend geschlossen habe. Einen neuen Bund will ich mit dir eingehen, der für alle Zeiten bestehen bleibt. Auch das ein Bild für Israel, was die Leute damals sehr herausgefordert hat, dass auf die Treulosigkeit nicht mit Gericht geantwortet wird, sondern dass Gott treu bleibt und sogar sagt, ich werde nicht nur diesen Bund auf Zeit am Anfang, sondern ich werde einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Auch den Teil dürft ihr gerne persönlich nehmen, selbst wenn du von Gott wegläufst, selbst wenn du immer wieder Sachen machst, die nicht gut sind, selbst wenn du ihm den Rücken zukehrst, er wird dich nicht fallen lassen. Er sagt, ich bleibe treu und ich bleibe dir zugewandt. Allein in Ezechiel könnte man länger. Ja, Hosea. Hosea ist so einer meiner Albtraumpropheten, einfach wegen seines Auftrags. Ich danke Gott immer wieder, dass ich diese Geistesgabe nicht habe, weil der Prophet Hosea hat den Auftrag bekommen, pass auf Hosea, ich möchte, dass du mit deinem Leben ein Bild bist, geh und heirate eine Prostituierte. Sie wird dich dann verlassen und du sollst ihr nachlaufen. Genau das ist auch passiert. Also er hat eine Prostituierte geheiratet, sie ist ihm untreu gewesen, weggelaufen und Gott hat gesagt, lauf ihr bitte nach. Das ist hochgradig peinlich und in der damaligen Gesellschaft noch schlimmer als heute. Also, ja, das prophetische Bild dahinter ist klar. Das prophetische Bild, Hosea sollte etwas verkörpern und etwas leben, was Gott selbst tut. Ich sehe dich, mein Volk Israel, ich sehe dich, mein geliebtes Kind heute hier. Ich sehe, wo du wegläufst, aber ich bleibe treu und ich laufe dir nach. Deshalb heißt es auch beim Propheten Hosea dann, ist es eine Verheißung? Es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du mein Mann und du rufst nicht mehr mein Baal, mein fremder Mann, mein Gott. Da wirst du zurückgekehrt sein zu mir. In diese Ehe, in diesen Liebesbund mit mir. Und ein paar Verse später, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Auch wieder dieses wunderschöne Bild, der Gott, der selber die Grundlage schafft, er erwählt. Und er geht seinem Volk, seinen geliebten Kindern nach. Texte aus dem Jesaja 61. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Auch eine prophetische Aussage über Gott und seine Kinder. Ein Kapitel später, Jesaja 62. Nicht länger wird man Entlassene, also Geschiedene aus der Ehe, Entlassene zu dir sagen, und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Einfach ein paar Texte aus dem Alten Testament als Hintergrund, wo immer ihr im Alten Testament etwas lest über Bund, da geht es nicht zuerst um Vertrag. Also, welche Vorteile kriege ich, welche kriegst du, jetzt machen wir einen Vertrag, irgendwie so Kompromiss oder sonst was. Sondern jeder Bundesschluss im Alten Testament hat diese Doppelstruktur, dass Gott sagt, ich will dich. Daraus folgt eine Verpflichtung. Und dass Gott sagt, ich halte meinen Teil aufrecht, ich bleibe da, ich gehe dir nach. Es ist immer ein Liebesbund. Ja, das nur kurz als Hintergrund, so ganz neu ist das Thema Bund. Nicht, wenn es mit Jesus aufkommt, es ist lange und eigentlich von Anfang an vorbereitet. Frage an euch, wo taucht denn im Neuen Testament so das Thema Braut, Bräutigam, Hochzeit auf? Zum Beispiel, gleich das erste Zeichen, Jesus als Gast und er schenkt erstmal gleich ein großes Besäufnis. Naja, auf jeden Fall genügend Wein und exzellenten Wein. Ja. Wo taucht Hochzeit noch auf? Auch ein Gleichnis über Hochzeit? Die 10 Jungfrauen? Die 5, die bereit sind? Die Lampe bereit haben? Wenn der Bräutigam kommt, dann geht's los? Und die 5, die nicht bereit sind? Wo taucht das noch auf? Ja. Zum Schluss. Ungefähre Idee, was da steht? Beides. Also Winfried mit Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und Offenbarung 22. Denn der Geist und die Braut rufen, komm. Warum eigentlich Geist und Braut? Wird sich im Laufe des Abends noch beantworten. Aber einfach mal das wahrzunehmen. Der Bräutigam, warum ruft er nicht? Warum rufen Geist und Braut? In jüdischen Ohren klar, für uns nur wieder nicht verständlich. Es gibt noch etliche Stellen. Johannes der Täufer, Johannes 3. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Oder Jesus, der die Frage stellt, Matthäus 9, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Er war gefragt worden, warum fasten eigentlich deine Jünger nicht? Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Ich habe mich immer wieder gefragt, um welche Tage geht es denn da? Jesus ist doch schon wieder da. Also meine damalige Überlegung war, Jesus war weg von Kreuz bis Auferstehung. Also in den 3 Tagen sollten sie fasten. Das war für mich eine ganz praktische Erklärung, weil das hieß, ich brauche heute nicht mehr fasten. So. Aber auch da liege ich ein bisschen daneben. Ja, wird sich auch klären. Es gibt im Neuen Testament das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Der König, der einlädt, und die Gäste, die nicht kommen. Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, wo einer sich reinschleicht, der noch nicht mal mehr die bereitgelegten Festkleider nimmt und trotzdem meint, ich brauche hier ja Respekt gegenüber keinem ausdrücken, aber ich kann trotzdem mitfeiern. Der dann rausfliegt. Es gibt dann in den Briefen einen Text im Epheserbrief, da geht es nochmal direkt um Ehe. Da zitiert Paulus, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Im 2. Korinther, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Wir haben immer wieder an verschiedenen Stellen dieses Bild von der Braut, die Gemeinde der Jesus-Liebhabenden. Und der Bräutigam ist immer Jesus selbst. Es ist der Vorteil der Juden, dass sie natürlich ihre Tradition kannten, zumindest die einer antiken jüdischen Hochzeit. Das heißt, sie haben manches nochmal anders gehört. Deswegen möchte ich euch jetzt mitnehmen auf einen Weg durch so verschiedene, ein Stück weit Stationen, ein Stück weit Elemente, die zu einer antiken jüdischen Hochzeit gehört haben. Der erste Teil, der Vater sucht die Braut aus. Das klingt für unsere Ohren natürlich ein bisschen schrecklich. Also ich hätte nie meinen Vater das machen lassen. War aber damals einfach so. Der Vater sucht die Braut aus. Wenn der Sohn Glück hat, wird er gefragt. Ja, werde ich nicht verteidigen, war damals so. Wir haben den ganz großen Vorteil bei Gott, wir wissen, Vater, Sohn und Geist, die sind sich einig und sagen, dich will ich. Also der Vater sucht die Braut aus. Jetzt kommt das Spannende, die Braut muss zustimmen. Da, wir haben das als biblischen Beispiel in 1. Mose 24 in der Brautwerbung für Isaak. Da wird der Knecht beauftragt, wird losgeschickt und findet auch die Rebekka und so. Und dann heißt es unter anderem, da sagten ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen noch einige Tage, 10 oder so, bei uns bleiben, danach magst du gehen. Der Knecht aber sagte zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen, entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. Das ist einfach ein biblisches Beispiel für diesen Zusammenhang. Der Vater sucht die Braut aus, aber es wird eben nicht mit dem Vater, entscheiden über die Braut tut nicht der Vater der Braut, sondern die Braut muss selber Ja sagen. Ich bin fasziniert, weil wir da genau an diesem Muster sind. Es ist Gott, der sagt, ich will dich, Gottes erwählendes Handeln, aber es sind wir, die tatsächlich sagen müssen, ja, ich will auch. Es ist unsere Antwort, die gefragt ist. Da reicht die Antwort unserer Eltern nicht. Gleichzeitig finde ich es auch ein faszinierendes Bild, weil es ja auch heißt, dass Gott das Risiko eingeht, dass wir Nein sagen. Ja? Es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er sagt, ich bin bereit, mich verletzen zu lassen. Ich bin bereit, dir, meiner Braut, zu erlauben, dass du Nein sagst. Auch wenn ich mich nach dir sehne, auch wenn ich dich wunderschön finde, auch wenn ich dich begehre, du darfst Nein sagen. Gott macht sich verletzlich in seiner Liebe. Es kommt der zweite Teil, der Ehevertrag. Der Ehevertrag wird aufgesetzt, und zwar schriftlich aufgesetzt. Im Ehevertrag wird auch der Brautpreis geregelt, der ja, ist Teil der Verhandlungssache. Und jetzt ist das schwierig. Auf der einen Seite, wir haben kein Wort dafür. Es ist schon so Verlobung, aber es ist mehr als Verlobung. Wenn der Ehevertrag aufgesetzt ist, dann sind die noch nicht verheiratet, aber sie bräuchten schon eine formale Scheidung, um wieder auseinanderzugehen. Also es ist quasi innerhalb einer längeren Phase der Eheschließung der erste Teil, der aber schon verbindlich ist. Jawohl, ab dem Unterzeichnen des Ehevertrags gehören wir verbindlich zusammen. Nun war das damals mit Unterschriften und so weiter noch nicht so gang und gäbe, sondern es gab einen anderen Art, den Vertrag zu besiegeln. Und dieser Vertrag wurde damit besiegelt, dass Braut und Bräutigam gemeinsam einen Kelch Wein getrunken haben. Das war quasi die Unterschrift unter diesen ersten Teil der Hochzeit. Ich sag mal Verlobung, aber ihr denkt mit, es ist schon sehr viel mehr als Verlobung bei uns. Der erste Teil der Hochzeit wird mit einem Kelch Wein besiegelt. Das Spannende ist dann, dass ich von messianischen Geschwistern gelernt habe, die gesagt haben, ja ist klar, das passiert beim Abendmahl. Das ist genau das, weswegen Jesus beim Abendmahl sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, den ich mit dir schließe. Das heißt auch, Wir sind bei jedem Abendmahl mit hineingenommen, eigentlich in eine Hochzeitsfeier zu sagen, jawohl, ich schließe mit Gott diesen Liebes- und diesen Ehebund. Deshalb ist auch bei den ganzen Abendmahlsworten der Bund immer nur beim Kelch, nie beim Brot. Das Brot kommt auch, aber der Bund wird damit geschlossen und besiegelt, dass man miteinander diesen Kelch Wein trinkt. Nun gibt es natürlich auch eine Abweichung an der Stelle. Die Verlobung war damals einmalig. Also der Vertrag wurde geschlossen, einmal wurde besiegelt, dann gab es verschiedene Schritte, dann gab es irgendwann die Hochzeitsfeier. Und deswegen erklärt Jesus auch seinen Jüngern, macht das, so oft ihr das macht, zu meinem Gedächtnis. Er erklärt ihnen extra, dass das wiederholt werden muss und dass das in dem Fall okay ist, weil er eben von der Tradition abweicht. Wir dürfen bei jedem Abendmahl neu damit einstimmen. Der nächste Teil, der Ehevertrag wird mit dem gemeinsamen Trinken eines Kelches Wein besiegelt. Der nächste Teil ist, der Brautpreis wird bezahlt und der Brautpreis wird vom Vater bezahlt. Auch deswegen, weil der Bräutigam gar kein eigenes Einkommen hatte. Also solange die Kinder eben unmündig waren, noch nicht verheiratet waren, egal wie alt, haben sie gearbeitet für den Haushalt ihrer Eltern. Deswegen weder Braut noch Bräutigam hatten eigenes, wo sie was machen könnten. Deswegen der Vater zahlt den Brautpreis. Der Brautpreis drückt aus, wie wertvoll die Braut für den Bräutigam ist. Und wir haben an der Stelle den höchsten Brautpreis, der je bezahlt wurde. Dass der Bräutigam sagt, ich gebe mein Leben für dich. Du bist mir so wichtig, dass ich mein Leben gebe, nur um dich zu bekommen. Oder du bist mir so wertvoll, dass ich bereit bin zu sterben, um dich zu bekommen. Auch das steckt beim Abendmahl mit drin. Das ist der Teil, wenn es heißt, das ist mein Leib für euch gegeben beim Brot. Wir haben beim Abendmahl also beides. Wir haben den Vertragsabschluss und die Bezahlung des Preises oder die Erinnerung an diese Bezahlung des Preises. Und ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir neu staunen lernen. Die Braut damals hatte einen riesigen Vorteil. Der Vater der Braut musste den Brautpreis ins Haus der Braut, der Vater des Bräutigams musste den Preis in das Haus der Braut liefern. Das heißt, die Braut konnte jeden Morgen nach dem Aufstehen gucken, wow, so viel, toll. Gab vielleicht auch Ausnahmen. Aber egal, nehmen wir mal den guten Fall. Es war so richtig schön viel. Boah, die ganze Weide. Boah, alles für mich. Toll. Ja? Wir können diesen Brautpreis heute so nicht mehr ständig angucken. Das wird ein bisschen schwierig. Aber es lohnt sich, das immer wieder für uns bewusst zu machen, welchen Preis Jesus für uns bezahlt hat. Bei jedem Abend mal neu hineinzugehen, mal bewusst hineinzugehen mit dieser Dankbarkeit, so wichtig bin ich dir, dass du das gemacht hast, nur für mich. Abendmahl hat ganz verschiedene Dimensionen. Ich springe mal schnell durch. Abendmahl hat immer auch mit Vergebung zu tun. Dieser Preis, der bezahlt ist, gestorben für unsere Schuld. Abendmahl hat immer zu tun mit der Gemeinschaft mit Christus, Christus in uns. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in dir, er in uns als neues Leben. Abendmahl hat immer zu tun mit der Gemeinschaft untereinander. Wir als die wir von dem einen Brot essen, von dem einen Kelch trinken, gehören zusammen als Kinder des einen Vaters. Abendmahl hat immer zu tun mit dem Mahl der Vorfreude. Es wird meist unterschlagen, ein Abendmahlswort Jesu. Jesus hat beim Abendmahl auch gesagt, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinke, bis ich wieder davon trinke mit euch im Reich meines Vaters. Das war klar. Dieses Abendmahl, das wir hier feiern, ist nur der Anfang der Hochzeitsabfolge und am Ende steht die Hochzeitsfeier, wo es so richtig miteinander gefeiert wird. Und jedes Abendmahl steht eigentlich in diesem Spannungsbogen als Vorausschau auf die kommende Hochzeitsfeier. Wir können nicht immer alle Sachen gleichermaßen im Bewusstsein haben und wir können auch nicht jede Abendmahlsfeier so gestalten, dass alle Sachen immer im Vordergrund stehen. Aber ich glaube, es lohnt sich mal zu gucken, was sind so die Seiten, die mir nicht so vertraut sind, und da mal einen Schwerpunkt drauf zu legen. Im evangelischen, auch im freikirchlichen Raum, haben wir einen Schwerpunkt auf Vergebung. Ich darf beim Abendmahl fast alles machen, wenn ich nur ein Bußbekenntnis vorher habe. Jetzt bringen wir Gott unsere Sünden und ja, es ist nicht verkehrt. Aber beim ersten Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat, gab es kein Bußbekenntnis. Es war im Rahmen einer fröhlichen Feier eingesetzt. Es war ein Hochzeitsmahl. Ich schließe einen Bund mit euch, ganz ohne Sündenbekenntnis. Es stört mich nicht. Auch Sündenvergebung ist ein Element. Aber ich glaube, es lohnt sich an der Stelle, dem nachzuspüren, wie verknüpft es sich mit meinem Gefühl. Ist für mich der Tod Jesu am Kreuz eher so ein, das musste Jesus für mich leiden. Ist nicht verkehrt, aber es ist nicht alles. Wir hatten einen Teilnehmer bei einer Jüngerschaftsschule, der hat einen Satz mitgenommen aus 9 Monaten. Oder ja, 9 Wochenenden verteilt auf 9 Monate, einen Satz. Der Satz war aber enorm wichtig. Das war nur der Satz, gerne für mich. 3 Worte. Diese Erkenntnis, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass das nicht zuerst war, weil er so schlimm ist und weil er so sündig ist und weil er Gott so eine Last ist und was weiß ich nicht. Jesus musste da hängen für mich. Sondern zunächst mal etwas war, dass er sagt, ich bin diesen Weg gerne gegangen, um dich als meine Braut zu bekommen. Wenn ihr dem mal nachspürt, es verändert etwas. Wie gesagt, das andere stimmt auch, aber eben das stimmt auch. Ja, ich bin bereit, diesen Preis gerne zu bezahlen, um dich zu bekommen. 3. Etappe der Hochzeit. Jetzt kommen 4 Etappen, 4 bis 7, die laufen jetzt zeitgleich. Also die Erwählung der Braut hatten wir, den Vertrag, der wurde geschlossen, der Brautpreis wurde bezahlt. Und jetzt kommt eine Zeit, in der Braut und Bräutigam nochmal wieder in ihre eigenen Elternhäuser gehen. Gut, im gleichen Dorf haben sie sich gesehen, aber es konnte auch sein, über mehrere Städte auseinander. Dann war er nochmal wieder bei seinem Vater, sie bei ihrem Vater. Und da gibt es getrennte Aufgaben. Der Bräutigam hat jetzt die Aufgabe, das Brautgemach zu richten. Das Spannende ist, er darf tatsächlich auch jetzt damit anfangen. Warum? Weil es darum geht, dass er nicht irgendein Standardzimmer macht, sondern dass er jetzt ein Brautgemach richtet für die schon bekannte Braut. Also er hat jetzt den Auftrag, ihr eine Wohnung, ein Zuhause zu richten. Wir finden es bei Jesus, Johannes 14. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Auch einer der Texte, die ich schon lange kannte und wo dann vor ein paar Jahren mir klar wurde, hupste, das hat mit Hochzeit zu tun. Der Bräutigam hat jetzt die Aufgabe, das Brautgemach zu richten. Er soll es in Gedanken an diese Braut richten. Da haben wir gedacht, ja wow, also ich bin Teil der Braut. Das fällt mir als Mann immer noch ein bisschen schwerer, da beneide ich dann die Frauen. Euch fällt das einfach leichter, euch so im Kleid. Ja, egal. Also, wir Männer, wir sind auch Braut oder Teil der Braut. Na, egal. Ich bin Teil der Braut. Und Jesus ist schon seit 2000 Jahren damit beschäftigt, mir eine Wohnung zu bauen. Hey, die muss gut werden, oder? Also, die Welt hat er in 7 Tagen gemacht und an meinem Brautgemach arbeitet er schon 2000. Außerdem finde ich das klasse. Ich habe früher immer gedacht, klar, da oben im Himmel wird schon irgendwie nett sein und irgendwo werde ich schon einen Platz finden, der mir gefällt. Aber es ist Jesu Zusage, dass er sagt, ich baue der Anke da oben eine Wohnung, die sprachlos ist. Und da könnte jetzt jeder auch seinen Namen reinsetzen. Ich baue der Katharine da oben ein Zuhause. Die flippt aus. Genau. Anke mit sprachlos, Katharine flippt aus. Das passt. Ja? Gott bereitet eine Wohnung, die tatsächlich speziell für dich passt. Deswegen dann auch Worte weiter aus dem Johannesevangelium, Johannes 16. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich muss jetzt gehen, weil ich, Jesus begründet es, weil ich die liebe. Deshalb muss ich jetzt gehen, denn wenn ich nicht gehe, wenn ich nicht das Brautgemach bereite, dann können wir die Hochzeit, dann können wir die Heirat nie vollenden. Auch wenn ich jetzt weggehe und eine Zeit weg bin, dann gehe ich nur, damit ich das Brautgemach bereite, um euch dann oder um dich dann zu mir zu holen. Nochmal Johannes 16. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Logisch. Also Jesus geht ja, um das Hochzeitsgemach zu richten, um natürlich danach die Braut zu holen. Wieder Johannes 16. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Nochmal Johannes 16. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Natürlich, weil das Brautgemach wird im Vaterhaus errichtet. Anbau oder separat, aber es wird dort errichtet. Jetzt kommt das Spannende. Die Errichtung vom Brautgemach ist erst dann fertig, wenn der Vater des Bräutigams sagt, jetzt. Das ist quasi auch so eine Art Schutz, also wenn der Bräutigam dann heiß verliebt ist und denkt, komm, mal schnell, 4 Pfosten rein, bisschen Pappe drumherum und schnell die Braut holen, Rest machen wir später. Ja? Nein, der Vater des Bräutigams, der muss quasi die Wohnung abnehmen. Und erst wenn der sein Okay gibt, dann darf der Sohn gehen und die Braut holen. Das steckt natürlich im Neuen Testament auch längst schon drin, wenn Jesus sagt, nur der Vater weiß wann. Ja? Also, wann wirst du wiederkommen? Nur der Vater weiß wann, ist völlig korrekt, weil im Bild der Hochzeit, der Sohn weiß es nicht, der kann auch mit seiner Braut nichts vereinbaren, in 2 Wochen. Das geht nicht. Der Vater nimmt die Wohnung ab. Nur der Vater weiß wann. Nach der Bereitung des Brautgemachs gibt es eine weitere Aufgabe des Bräutigams. Der Bräutigam kann seiner Braut ein Geschenk zukommen lassen. Der Brautpreis war ausgehandelt, er war bezahlt. Das Geschenk war etwas, dass der Bräutigam seiner Frau eine Ausstattung zukommen lässt für die Hochzeitsfeier. Deswegen typischerweise wurden Sachen wie Stoffe, Öle, Schmuck und so weiter dann geschenkt, die die Braut am Hochzeitstag tragen kann. Für mich auch eine faszinierende Sache, weil es so ganz anders ist als bei uns. Typischerweise, wenn bei uns eine Hochzeit stattfindet, dann muss die Braut selber danach gucken. Ja, der Bräutigam darf das Kleid ja auch gar nicht vorher sehen. Also, der kann ja gar nicht. Ja? Aber die Braut muss sich selbst stylen und zurechtmachen und so weiter. Im alttestamentlichen Bild, es ist Aufgabe des Bräutigams. Der Bräutigam liebt seine Braut schön. Er sorgt dafür, dass seine Braut am Hochzeitstag so richtig strahlend aussieht. Jetzt könnt ihr das nochmal im Hintergrund hören, was ich gerade eben schon aus Ezechiel gelesen hatte. Gott selber, der Israel erwählt, der Israel schön liebt, der heilt, badet, ölt, kleidet, schmückt, sonst was. Auch der Nasenring ist eigentlich nicht, also damals war das was Positives. Ja? Also Gott, der seine Braut schön liebt. Das ist genau das, was Gott gerade macht, was Gott gerade mit seinem Volk und auch mit jeder Braut, die bereit ist dazu, macht, dich schön zu lieben. 3 Beispiele. Ein erstes, unsere neue Identität. Dass Gott uns sagt, du bist nicht mehr einfach nur dieser Helge Keil, der nicht ganz so groß ist, der die Haare relativ früh verloren hat und seine Schuhe eher bei Kindergrößen findet als bei Erwachsenen. Das stimmt alles auch. Aber du bist gleichzeitig ein Heiliger, ein Geliebter, ein Botschafter Gottes mit Handlungsvollmacht, ein Kind Gottes, ein Freund Gottes, ein Mitarbeiter Gottes, ein Mitbewohner Gottes, ein Kind des Höchsten und so weiter. Könnt ihr jeder für sich auch aufnehmen, hineinwachsen in diese neue Identität, die Gott uns zuspricht. Spannend ist die Frage, ob wir das schon begriffen haben.
Hast du diesen neuen Stand als Braut Jesu für dich schon eingenommen? Die neue Identität.
Wir haben in Deutschland noch überwiegend die Situation, dass bei der Hochzeit die Frau den Nachnamen ändert. Geht auch anders, aber noch überwiegend, dass die Frau den Namen vom Mann annimmt. Dann muss sie sich so eine Zeit lang dran gewöhnen. Und dann ist immer die Frage, na, wie häufig hast du dich am Telefon noch mit einem anderen Namen gemeldet? So, ja, spannende Sache. Wie lange braucht es, in eine neue Identität hineinzuwachsen? Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das geschickt, wenn wir das auch machen würden. Und ich meinen Nachnamen ändern und sagen würde, okay, Helge Christus, guten Abend. Ja? Und ihr für euch einfach auch. Als mit Jesus Verheirateter, Helge Christus, so. Elisabeth Christus, Nico Christus, Conny Christus und so weiter. Ja? Um hineinzuwachsen in diese Selbstverständlichkeit, die Gott uns zuspricht. Wir hatten das auch bei diesem Jüngerschaftskurs. Wir hatten zwei Teilnehmer dabei, wo dann andere bemerkt haben, dass im Laufe von dem Kurs sich ihre Haltung verändert hat. Die von der Körperhaltung her am Ende anders dastanden. Und wir haben kein Körpersprachetraining mit ihnen gemacht. Ja? Weil das an der Stelle nicht hilft. Ja? Wer innerlich verkrümmt ist, wenn der dann Körpersprachetraining macht, dann wird es nicht besser. Aber wenn jemand, der innerlich verkrümmt ist, wenn der begreift, was Gott ihm zuspricht, dann kann er sich aufrichten und sagen, ja, ich bin ein Königskind. Und selbst wenn ich wieder hinfalle, macht nichts. Ja, wir haben ja diese Karte mal verschickt, auch jetzt Tasse. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Wenn man die Krone richtet, muss man aufrecht stehen, sonst fällt sie wieder. Krone richten, weitergehen. Da hinein wachsen. Ich glaube, das lohnt sich. Ein zweites, die Gaben Gottes. Also, ihr dürft gerne mitschreiben. Es gibt das Ganze auch als gelbes Blatt, kann man bei der Anker-Homepage sonst runterladen. Die Gaben Gottes. Die eine große Gabe Gottes ist das ewige Leben. Daneben die Charismen als Geistesgaben, als Gaben, die uns Möglichkeiten geben, wieder uns für ihn einzusetzen. Es lohnt sich da hinzuspüren und rauszufinden, was sind die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Eine drittes Brautgeschenk ist für mich Vergebung und Reinigung, dass nichts uns mehr trennen kann von Gott, nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Ich denke, manche von euch sind verheiratet. Spannend ist so die Frage, wenn ihr mal zurückguckt, so nach dem ersten Kennenlernen. Erste Begegnung war da. Was darf sie denn von mir erfahren und was darf sie auf keinen Fall von mir erfahren? Wenn sie das von mir erfährt, dann weiß ich nicht, ob sie mich noch liebt. Ja, logisch, wir haben alle irgendwo solche Seiten. Und Gott sagt, ich kenne diese Seiten, die du versteckt hast. Ich weiß um alles, was da ist. Ich weiß sogar um die, die dir selbst noch gar nicht bewusst sind. Und ich sage dir zu, dass meine Liebe dir gilt und dass nichts dich aus meiner Hand reißen kann. Nichts, was da war in deiner Geschichte, was du erlebt hast oder was du selbst gemacht hast, nichts, was da ist in deiner Gegenwart, noch nicht mal mehr etwas, was du in Zukunft noch machen könntest. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Da ist nochmal eine ganz andere Dimension drin und die Einladung, auch da hinzuspüren, wo haben wir noch Angst? Wo sind bei uns noch solche Sachen, wo wir denken, da rede ich lieber mit Gott nicht drüber. Es ist nicht schlimm, wenn was da ist. Es ist Teil von seinem schönen Lieben. Das ist das, was im Ezechiel war, hier Blut abwischen, da verbinden, da ölen und so weiter. Also es ist Teil davon. Es ist nicht schlimm, wenn Wunden da sind. Wenn wir merken, dass etwas da ist, ist es eine Einladung, sie Gott hinzuhalten. Zu sagen, ja, ich traue mich Schritt um Schritt, dir meine Wunde, dir das, was mir schwerfällt, was mich belastet, meine Verletzung, die Sachen, die niemand wissen soll, ich traue mich, dir die zu sagen, weil du mich liebst auch mit dem. Auch da lohnt es sich, dem nachzuspüren, auch wieder in der richtigen Reihenfolge. Nicht, ja, ich muss jetzt das noch ändern und da noch besser werden, dann vielleicht. Nein,
Gott sagt, ich habe dich erwählt. Und weil meine Erwählung gilt, und zwar in Ewigkeit gilt, deswegen lade ich dich ein, lass dich von mir schön lieben. Lass es zu, dass ich dich bereite für diesen Hochzeitstag, dass du dann entsprechend eine ganz strahlende Braut bist. An der Stelle gehört dann auch ein Teil dazu, den ich menschlich nicht empfehle. Es kann sein, dass Gott dann sagt, ich hätte da noch eine Schönheits-OP vor. Also menschlich halte ich von Schönheits-OPs gar nichts. Aber wenn Gott uns schön liebt, kann es sein, dass er sagt, du, da ist noch so ein Wurmfortsatz, noch so eine Eiterbeule. Eigentlich behindert sie dich nur, die würde ich gern operieren. Das tut aber weh, Herr. Ja, es gibt solche Sachen in unserem Leben, die tun weh. Das sind Sachen, dass Gott etwas anspricht. Es kann sein, ein Punkt, wo du schuldig geworden bist. Und er sagt, hey, erinnerst du dich da wieder da mit dem? Nicht so gern. Erinnerst du dich trotzdem, wenn es sein muss? Ja? Wenn Gott Schuld anspricht, auch das ist nicht tragisch. Das ist Teil von seinem schönen Lieben, weil auch die Sachen, die wir hier versuchen zu verstecken, die sind ja nicht einfach weg, weil wir sie verstecken. Die sind nach wie vor da. Und das ist Teil von seinem schönen Lieben, dass er sagt, lass mich doch daran, dass mein Licht, dass mein Heil, dass meine Liebe da hineinkommt. Das Gleiche auch, wenn er uns erinnert an schwere Zeiten in unserem Leben, an Sachen, die wir erlebt haben, dann kann das auch so eine Schönheitsoperation sein. Gott rührt solche Sachen nie an, um zu sagen, spürst du nochmal den Schmerz? Ja, also nie einfach so. Sondern wenn Gott dich an einen Punkt führt, wo du merkst, ja, da gibt es solche Punkte in deinem Leben. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht tragisch, gibt es bei jedem Menschen. Und wenn Gott dich an solch einen Punkt führt, wo du merkst, da ist was, da ist auch ein Schmerz da, dann darfst du sagen, ja, du darfst, sonst niemand. Aber mit dir bin ich bereit, diesen Schmerzpunkt tatsächlich anzugucken, weil das, was Gott machen will, ist, diesen Schmerzpunkt zu heilen, diesen Schmerzpunkt herauszunehmen, dass der nicht mehr wehtut, dass eine Wunde tatsächlich heilt. Deswegen, Gott sucht auch diese Seiten von uns, weil er uns schön liebt. Also, wir waren mit den beiden Stationen auf der Aufgabe des Bräutigams. Aufgabe des Bräutigams in der Trennungszeit. Nun hat die Braut auch Aufgaben in der Trennungszeit, und zwar zwei. Das eine, die Braut arbeitet in der Trennungszeit alles, was sie jetzt arbeitet, ab der Unterschrift, also ab diesem Kelch Wein, ab dem Vertrag, arbeitet sie jetzt für den neuen Hausstand. Ich hatte gerade eben gesagt, dass bis zum Eheschließung ist alles, was Braut und Bräutigam arbeiten, gehört dem Elternhaus. Ab dem Moment ist sie noch in ihrem alten Elternhaus, aber jetzt arbeitet sie für ihren zukünftigen Heim, für ihr zukünftiges Heim. Also wenn sie jetzt ganz praktisch damals Handtücher webt, Töpfe, Töpfers, Tiere aufzieht oder verkauft oder sonst was macht, das Ganze geht jetzt in den neuen und eigenen Hausstand. Spannend ist diese Zwischenzeit deswegen, weil es unsere Zeit ist. Wir haben diesen Ehevertrag mit Gott geschlossen. Jetzt ist Jesus gerade im Himmel, macht die Wohnung. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt genau das. Wir sollen jetzt alles, was wir jetzt leben, nicht mehr für den eigenen Hausstand leben, sondern für den neuen. Was heißt das? Alles das, was wir machen, soll jetzt in das zukünftige Heim hineinpassen. Das heißt, es ist egal, ob damals die Braut, ob die Handtücher, die sie damals gewebt hat, ob die ihren Eltern gefallen, ist völlig egal. Sie müssen dem Bräutigam gefallen. Ob die Töpfe, die sie macht, ob die in das Dorf passen, ist völlig egal. Sie müssen ins neue Dorf passen. Das Ganze ist lustig, solange wir es uns auf der historischen Ebene angucken. Sobald wir dann weitergucken und sagen, was heißt das für uns, wird es spannend. Aber das heißt ja, ob die Arbeit, die ich mache, meinem Chef gefällt, ist egal. Sie muss meinem Bräutigam gefallen. Ob die Art meiner Kindererziehung
der dem Dorf gefällt oder den Deutschen gefällt, ist egal. Sie muss meinem Bräutigam gefallen. Und ihr könnt euer ganzes Leben durchbuchstabieren. 24 Stunden jeden Tag. Ob die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe, ob die den anderen im Anker gefällt, völlig egal. Sie muss meinem Bräutigam gefallen. Und so weiter. Alles, was wir hier und jetzt leben, 24 Stunden am Tag, steht unter diesem Auftrag, es jetzt zu leben, schon für den Bräutigam. Und damit alles in Ewigkeitsrelevanz zu leben. Denn das, was in den neuen Hausstand mit hineinkommt, das ist das, was in der Bibel unter Frucht des Geistes beschrieben wird. All das, was aus Liebe, aus Geduld, in Selbstbeherrschung, in Freude, in Friede, all das, was diese Frucht mehrt, all das sind Sachen, die wir dann auch entsprechend mitnehmen können. Das ist einer der Punkte, die Christen in anderen Ländern und Christen vor uns intensiver begriffen haben als wir heute. Christen vor 150 Jahren, auch in Deutschland, Christen heute in anderen Ländern, die wussten, wir sind unterwegs. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir sind Wanderer hin zur himmlischen Ewigkeit. Und ich glaube, es geht uns in Deutschland an der Stelle einfach zu gut. Wir haben uns hier ganz gut eingerichtet. Und wenn ich dann frage, wer würde sagen, wenn Jesus sagen, Jesus komm möglichst bald? Oh, da strecken sich nicht alle Finger. Da höre ich dann eher, ja, ist doch auch nicht schlecht hier. Ach ja, lass mich doch erst noch heiraten und Kinder kriegen, ein bisschen Leben genießen, und dann ist Hochzeit auch okay. Da ist uns was verloren gegangen, diese Sehnsucht des Wanderers, der sagt, ja, ich will heim. Ich gehe hier, ich mache meine Sache und so weiter, aber ich will heim. Noch vor 150 Jahren bei der Gründung eines der diakonischen Werke Richtung Bodensee, sind die Gründer mit Festmantel auf die Arbeit auf dem Feld gegangen. Sie haben den Festmantel, das Festgewand abgelegt, haben ihre Arbeit gemacht, weil sie gesagt haben, wenn Jesus wiederkommt, während ich arbeite, dann muss ich wenigstens den guten Anzug dabei haben, dass ich auch da reinpasse auf die Feier. Ja? Da war ihr ganz normaler Alltag einfach geprägt davon, ja, alles, was ich hier mache, immer in dieser Vorfreude und in dieser Ausrichtung. Der zweite Teil, zweite Aufgabe, die Braut reinigt sich und löst sich von allem, was sie noch im Elternhaus festhält. Ganz praktisch geschah das durch Tauchbäder und wiederholte Tauchbäder, also als Reinigungsvorgang. Und sie sollte sich dabei eben lösen von allem, was sie hier noch gefangen hält. Das können wir auch ganz direkt auf uns übertragen mit der Frage, was hindert uns noch, sofort Ja zu sagen, wenn Jesus jetzt kommt, zu sagen, ja Herr, sofort, mit dir, direkt. Es können zum Beispiel auch Gottesbilder sein, die uns an der Stelle noch gefangen halten. Gottesbilder, mit euch im Jahresteam hatte ich das angeguckt, mit diesem Thema Leistung. Ne? Auch so ein falsches Bild, das wir in einer Leistungsgesellschaft mitbringen. Ja, ich muss aber guter Christ sein, damit ich dann irgendwann... Quatsch. Aber es kann so ein Gottesbild sein, wo ich merke, ich weiß gar nicht so genau. Und auch da wieder, es ist nie schlimm, wenn wir das, was da ist, wahrnehmen und Gott bringen. Wenn falsche Gottesbilder uns abhalten, wenn unsere eigene Geschichte uns abhält, wenn unsere Wunden uns abhalten, ist völlig egal. Weil Gott sagt, ich sehe dich an dem Stand, wo du heute bist und ich lade dich ein, den nächsten Schritt zu gehen. Gib mir doch das Gottesbild, das dich noch gefangen hält. Gib mir doch die Bindungen, die dich noch gefangen halten. Auch diese Herausforderungen im Neuen Testament, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, gibt immer wieder dieses, ja, bin ich bereit, auch die Menschen um mich herum loszulassen? Nicht einfach von mir aus zu verlassen, das ist was ganz anderes, ich laufe nicht weg. Aber wenn Jesus ruft, bin ich bereit zu gehen, auch dann, wenn ich meine Lieben in seiner Hand lassen muss. Wo immer ihr merkt, nein, eigentlich noch nicht, wie gesagt, gar nicht tragisch, aber es sind Einladungen zu sagen, ja, da geht's drum. Bist du ernsthaft schon verheiratet? Dann lebst du noch in deinem Elternhaus, in deiner alten Umgebung, aber du gehörst schon deinem Bräutigam. 100%.
da bleibt kein Rest hier für was anderes. Und genau das ist eine Einladung, die gut ist.
Kann man auch mit reinnehmen, all das, was zerbrochen ist im Leben. Ich mache das bei mir so, dass wenn bei mir im Haushalt was kaputt geht, irgendwas so, dann denke ich, ach, irgendwann repariere ich das. Und stelle es erstmal so was, was ich auf die Fensterbank. So nach einem Monat wandert es dann unten in den Schrank. Nach einem halben Jahr wandert es in den Keller und beim Umzug kommt die Kiste mit und ich repariere es nie. Aber na, die Einladung Gottes ist es, das, was zerbrochen ist in deinem Leben, bring es doch mir. Lass mich damit umgehen, dass das, was zerbrochen ist, wieder heil wird. Du brauchst es nicht stapeln, du brauchst es nicht mit dir rumschleppen. Bring es doch mir, all das, was dich noch hier auf der Erde gefangen hält. Ja, könnte man auch vertiefen. Ich denke, Gott wird euch schon ansprechen, wenn da etwas dran ist. Die nächsten Sachen werden jetzt schneller. Es kommt noch eins in dieser Trennungszeit. Die Trennungszeit konnte bis zu 12 Monaten betragen. Das war natürlich nicht so tragisch, wenn es im gleichen Dorf war, weil dann hat man sich gesehen. Aber wenn das Ganze etliche Orte woanders war, waren die damaligen Kommunikationsmöglichkeiten deutlich eingeschränkter. Das heißt, die Braut saß dann da, denkt er auch noch an mich, denkt er auch noch an mich, wieso kommt er doch nicht? Und der Bräutigam, oh, ich schaff doch schon die ganze Zeit, Vater, wann jetzt endlich? Und hat sie mich auch nicht vergessen? Die Braut hatte jetzt den ganz großen Vorteil, dass der Bräutigam einen Boten schicken konnte, hebräisch Nacham, einen Boten, der die Braut erinnert und sagt, der Bräutigam denkt an dich, der ist dran, der arbeitet, der baut die Wohnung und so weiter, der sehnt sich nach dir. Dieser hebräische Begriff Nacham heißt in Griechisch Paraklet. Und manche werden jetzt schon schalten, ups, Paraklet kenne ich. Weil Paraklet ist der Begriff, der bei Johannes steht, der dann häufig als Tröster übersetzt wird. Zum Beispiel Johannes 15. Wenn der Beistand, wenn der Paraklet gekommen ist, den ich euch von dem Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und Johannes 16. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Paraklet nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Plötzlich wird klar, ja klar, für jüdische Ohren ist logisch. In dieser Trennungszeit schickt der Bräutigam seinen Boten, um die Braut zu erinnern und der Braut zu sagen, ich habe den Preis schon bezahlt, ich freue mich auf dich, ich sehne mich nach dir, ich warte auf dich, ich sehne mich danach, endlich die Hochzeit mit dir zu vollenden. Wenn wir so weit sind, dann wird auch klar, warum es heißt, denn der Geist und die Braut zu rufen kommen. Logisch, weil der Bräutigam ist beschäftigt, der muss noch die Wohnung für uns richten. Das heißt, jetzt aktuell im Bild Hochzeit können nur Braut und der Bote des Bräutigams, der Geist. Geist und Braut, die rufen jetzt, kündigen die Hochzeit an. Denn wenn der Bräutigam kommt, ist keine Zeit mehr für Einladung, dann geht's los. Deswegen ist klar, der Geist und die Braut rufen. Das Dumme ist, es ist auch klar, wir leben noch in dieser Fastenzeit. Im Bild Hochzeit ist der Bräutigam noch weg. Also noch gilt uns dieses dann werden sie fasten. Mache ich nicht so gerne. Naja, gut. Es geht dann weiter. Der Bräutigam kommt. Freunde laufen vorne weg, kündigen ihn an. Der Bräutigam kommt häufig bei Nacht. Ich weiß nicht warum. Aber im Neuen Testament hat es seinen Niederschlag gefunden, eben gerade bei dem Gleichnis von den Jungfrauen, die eben deren Lampen bereit waren oder nicht bereit waren. Die Braut muss dann nicht laufen, sondern die Braut wird in einer Sänfte in das Vaterhaus getragen. Auch das finde ich nett, weil ich laufe eh nicht so gern. Und da ist dann klar, wenn Jesus kommt, dann werden wir entrückt ihm entgegen. Auf diese himmlische Sänfte freue ich mich auch schon. Ich glaube, die wird gut. Bräutigam kommt, dann die Hochzeitsfeier. Bei der Hochzeitsfeier wird nochmal ein Segen über das Brautpaar gesprochen. Heute ein 7-teiliger, wie es damals war, habe ich nicht gefunden. Dann trinken die beiden den 2. Kelch Wein miteinander. Deswegen bei einer jüdischen Hochzeit bis heute werden 2 Kelche getrunken. Es ist nicht mehr so weit auseinander, aber deswegen diese 2 Kelche.
die dann auch zerstört werden. Also diese Kelche, man kann das nicht rückgängig machen, da kann auch kein anderer mehr draus trinken. Das ist ein einmaliger Bund. Das Wort, was ich gerade eben schon zitiert habe, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinke, mit euch im Reich meines Vaters. Spannend an dem Wort finde ich, dass Jesus sagt, ich verzichte in dieser Trennungszeit auf den Wein. Das war damals nicht üblich. Natürlich hat der Bräutigam weiter sein Viertel geklotzt, ja, während er da die Wohnung bereitet hat. Jesus sagt, nein, ich bin in dieser Zwischenzeit so konzentriert, dass ich auf Wein verzichte. Also eine Art himmlisches Fasten. Wie himmlisches Weinfasten aussieht, weiß ich nicht. Aber es ist für mich nochmal ein Zeichen, dass er sagt, du bist mir so wichtig. Ich bin in Gedanken bei dir. Ich sehne mich nach der Hochzeitsfeier, die wir feiern werden, dass ich da auch mich ganz drauf konzentriere. Die beiden heiraten, zweite Kelch, da geht es dann in die Hochzeitsfeier rüber. Typischerweise dann eine siebentägige Hochzeitsfeier. Ja, soweit einmal der Durchgang, eine jüdische Hochzeit. Wir wollen jetzt gleich mit ein paar Liedern auch weitergehen, aber vorher zumindest kurz die Frage, gibt es von euch Sachen, die noch unklar geblieben sind? Wo noch was ist, wo ihr sagt, das habe ich noch nicht verstanden, bevor wir dann ja, das auch miteinander feiern. Gut. Wir werden... Hab ich nichts zugefunden? Also es gibt am Anfang von diesen sieben Tagen diese Hochzeitszeremonie, nochmal mit Segen, mit dem Versprechen und mit dem Trinken des Kelchs. Danach gibt es viel Feier, die sehr unterschiedlich gestaltet werden kann, die heute auch nicht mehr automatisch sieben Tage dauert. Es war in der Antike auch zum Teil so, dass die beiden dann verschwunden sind ins Brautgemach und erst am siebten Tag wieder dazukommen durften. Ja, quasi jetzt sechs Tage Ehezölibat, die anderen haben gefeiert. Finde ich auch schade. Aber wie das himmlisch aussieht, weiß ich eh nicht. Aber ja, wie weit die Chuppa auch eine Vorschattung von dem Brautgemach ist, weiß ich auch nicht, weil in der Antike habe ich nichts dazu gefunden. Wir haben auch keine Chuppa aufgebaut, aber wir haben einen Tisch aufgebaut. Zu den Stationen sage ich nachher was. Ich lade euch ein, dass wir mit vier Liedern einfach so jetzt mal diesen Weg ein bisschen für uns gehen. Wir starten mit dem Lied Herr im Glanz deiner Majestät. Einfach, dass wir uns bewusst jetzt nochmal innerlich aufmachen. Wir gehen jetzt zu diesem Herrn, der uns, der dich erwählt hat und der dich liebt.